Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 26. Mai. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus dem zweiten Buch Samuel die Kapitel 9 bis 11. David beschenkt Mephiboschet. Eines Tages fragte David: Ist noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben? Ich will ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Er ließ einen Mann namens Ziba rufen, der zu Sauls Dienern gehört hatte. Bist du Ziba? Fragte der König. Ja, Herr, antwortete Ziba. Da fragte der König ihn: Ist aus Sauls Familie noch jemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Ziba antwortete: Ja, einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben, aber er ist an beiden Beinen gelähmt. Wo ist er? Fragte der König. In Lodabar, erwiderte Ziba, im Haus von Machir, dem Sohn Amiels. David schickte nach ihm und ließ ihn aus Machirs Haus holen. Als Mephiboschet, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David: Also du bist Mephiboschet? Und er antwortete: Ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete: Hab keine Angst. Ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten, und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Mephiboschet warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert? Rief er aus. Dann ließ der König Ziba, den Diener Sauls, rufen und sagte: Ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seine Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephiboschet selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete: Ja, mein Herr und König, ich werde tun, was du befiehlst. Und von da an aß Mephiboschet regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephiboschet hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephiboschets Diener. Und Mephiboschet, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. David besiegt die Ammoniter. Einige Zeit später starb der König der Ammoniter und sein Sohn Hanun wurde König. David sagte: Ich werde Hanun gegenüber loyal sein, denn sein Vater Nahasch hat sich immer loyal mir gegenüber verhalten. Und er schickte Gesandte, die Hanun sein Beileid zum Tod seines Vaters übermitteln sollten. Doch als die Gesandten Davids im Land der Ammoniter eintrafen, sagten die führenden Männer des Landes zu Hanun, ihrem Herrn: Glaubst du wirklich, David schickt diese Männer, um deinen Vater zu ehren und dir sein Beileid zu übermitteln? Nein, David hat sie zu dir geschickt, damit sie die Stadt auskundschaften, so dass er kommen und sie erobern kann. Da ließ Hanun die Boten Davids ergreifen, jedem Einzelnen den Bart zur Hälfte abscheren und die Kleider bis über dem Gesäß abschneiden. Dann schickte er sie zurück. Als David hörte, was geschehen war, schickte er den Männern, die sich sehr schämten, Boten entgegen. Er ließ ihnen ausrichten: Bleibt in Jericho, bis eure Bärte nachgewachsen sind und kommt erst dann zurück. Die Ammoniter erkannten, dass sie David ernsthaft verärgert hatten und warben 20.000 aramäische Söldner aus Bet-Rehob und Zoba, den König von Maacha mit 1.000 Mann, sowie 12.000 Mann aus Tob an. Als David das hörte, ließ er Joab mit dem ganzen Heer der kriegstüchtigen Männer ausrücken. Die Ammoniter bezogen am Eingang der Stadttore Stellung, während die Aramäer aus Zoba und Rehob und die Männer aus Tob und Maacha sich zum Kampf auf dem offenen Feld rüsteten. Als Joab sah, dass er an zwei Fronten kämpfen musste, wählte er die besten Männer aus seinem Heer aus. Sie sollten mit ihm in die Schlacht gegen die Aramäer ziehen. Der Rest des Heeres, unter dem Befehl seines Bruders Abishai, sollte die Ammoniter angreifen. »Wenn die Aramäer zu stark für mich sind, dann komm und hilf mir«, sagte Joab zu seinem Bruder. »Und wenn die Ammoniter zu stark für dich sind, komme ich dir zu Hilfe.« Sei mutig. Lass uns tapfer für unser Volk und die Städte unseres Gottes kämpfen. Der Wille des Herrn geschehe. Als Joab und seine Männer angriffen, wandten sich die Aramäer zur Flucht. Und als die Ammoniter das sahen, flohen auch sie vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Nachdem die Schlacht damit beendet war, kehrte Joab nach Jerusalem zurück. Als die Aramäer sahen, dass die Israeliten sie geschlagen hatten, versammelten sie ihr Heer erneut. Hadad-Eser ließ außerdem zusätzliche aramäische Truppen von der anderen Seite des Euphrat anrücken. Sie trafen unter dem Befehl von Schobach, dem Heerführer von Hadad-Eser, in Helam ein. Als David davon hörte, rief er ganz Israel zu den Waffen, überquerte den Jordan und zog weiter bis Helam. Die Aramäer formierten sich zur Schlacht und kämpften gegen ihn. Doch die Aramäer wurden von den Israeliten in die Flucht geschlagen. David und seine Truppen töteten 700 Wagenlenker und 40.000 Reiter, darunter auch den Heerführer Schobach. Als die Könige, die mit Hadad-Eser verbündet waren, erkannten, dass Israel sie besiegt hatte, ergaben sie sich und wurden Untertanen Israels. Danach hatten die Aramäer Angst, den Ammonitern noch einmal zu helfen. David und Bathseba. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uriah. Da ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungshandlungen nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Da ließ David Joab den Befehl überbringen, »Schick mir den Hethiter Uriah«. Und Joab schickte ihn zu David. Als Uriah eintraf, fragte David ihn, ob es Joab und dem Herr gut gehe und ob der Krieg erfolgreich verliefe. Dann sagte er zu Uriah, »Geh nach Hause und ruh dich aus«. Er ließ ihm sogar ein Geschenk bringen, nachdem Uriah den Palast verlassen hatte. Aber Uriah ging nicht nach Hause. Er verbrachte die Nacht am Eingang des Palastes mit den anderen Dienern des Königs. Als David davon hörte, fragte er Uriah, »Warum bist du nicht nach Hause gegangen, nachdem du so lange fort warst?« Uriah antwortete, »Die Lade und die Krieger Israels und Judas leben in Zelten und Joab und seine Männer übernachten auf offenem Feld. Wie könnte ich da nach Hause gehen und essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? Ich schwöre bei deinem Leben, das werde ich nicht tun.« David befahl ihm, »Bleib heute noch hier, morgen lasse ich dich dann zum Heer zurückkehren.« Also blieb Uriah diesen und den nächsten Tag in Jerusalem. David lud ihn zum Essen ein und machte ihn betrunken. Doch am Abend ging Uriah nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei den anderen Dienern des Königs am Eingang des Palastes. David arrangiert Uriahs Tod. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab, den er Uriah mitgab. Der Brief enthielt folgende Anweisung: Schick Uriah in die vordersten Reihen, wo der Kampf am heftigsten ist. Dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getötet wird. Joab wusste, wo die stärksten Krieger des Feindes kämpften, und so setzte er Uriah genau an dieser Stelle ein. Als dann die belagerten Ammoniter Joab angriffen, wurde der Hethiter Uriah zusammen mit mehreren anderen von Davids Kriegern getötet. Daraufhin schickte Joab David eine Mitteilung über den Verlauf der Schlacht. Er trug dem Boten auf, »Wenn du dem König den Verlauf der Schlacht berichtet hast und er dann zornig wird und fragt, warum sind die Truppen so dicht an die Stadt herangerückt? Wussten sie denn nicht, dass sie von der Stadtmauer aus beschossen werden? Wurde nicht Abimelech, der Sohn Jerubbaals in Thebes, von einer Frau getötet, die einen Mühlstein von der Mauer auf ihn herabwarf? Warum also seid ihr so nah an die Mauer herangerückt?« dann sage ihm einfach, auch dein Diener, der Hethiter Uriah, wurde getötet. Der Bote ging nach Jerusalem und berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Die Feinde waren uns überlegen, sie rückten aus und griffen uns auf offenem Feld an, sagte er. Und als wir sie bis an die Stadttore zurückdrängten, schossen die Bogenschützen von der Mauer mit Pfeilen auf uns. Einige deiner Männer wurden getötet, darunter auch der Hethiter Uriah. Da sagte David, richte Joab aus, lass dich nicht entmutigen. Das Schwert tötet mal den einen, mal den anderen. Kämpfe entschlossen weiter gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, trauerte sie um ihn. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, schickte David nach ihr und ließ sie in den Palast bringen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus Lukas Kapitel 21, die Verse 1 bis 28. Das Opfer der Witwe. Jesus blickte auf und sah die Wohlhabenden, die ihre Gaben in die Spendenkiste warfen. Dann sah er eine bitterarme Witwe, die dort zwei ganz kleine Kupfermünzen einwarf. Er sagte, ich sage euch die Wahrheit. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen zusammen, denn sie alle haben etwas von dem als Spende gegeben, was sie entbehren konnten. Aber sie hat das, was sie unbedingt braucht, dort eingeworfen, ihren gesamten Lebensunterhalt. Die Zeichen der Zeit. Einige Leute sprachen dann über den Tempel und betonten, dass er mit schönen Steinen verziert war und dass viele Leute mit ihren Spenden dazu beigetragen hatten. Da sagte Jesus, seht ihr das alles? Es werden Tage kommen, in denen nicht ein einziger Stein auf dem anderen bleiben wird. Alles wird abgerissen werden. Sie befragten ihn, Lehrer, wann wird das sein? Und was wird das Zeichen dafür sein, dass das alles geschieht? Er sagte, schaut genau hin und lasst euch nicht täuschen. Viele werden in meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Oder, der Zeitpunkt ist nahe herbeigekommen. Doch lauft auf keinen Fall hinter ihnen her. Wenn euch Nachrichten über Kriege und Tumulte zu Ohren kommen, dann lasst euch davon nicht erschrecken. Dies alles muss vorher geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende der Welt. Dann fügte Jesus noch hinzu, es wird ein Volk gegen das andere aufstehen und ein Staat sich gegen seinen Nachbarstaat erheben. Starke Erdbeben werden die Erde erschüttern, Hungersnöte und Seuchen werden sich ausbreiten und gewaltige, furchterregende Zeichen werden am Himmel zu sehen sein. Die Verfolgung der Jesusschüler. Aber vor all diesen Ereignissen werden sie versuchen, euch zu ergreifen. Sie werden euch verfolgen und euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern und euch vor Könige und Machthaber zerren, weil ihr euch ganz zu mir gestellt habt. Das wird für euch eine Gelegenheit sein, mit euren Worten und eurem Leben zu mir zu stehen. So nehmt euch fest vor, dass ihr euch nicht vorher von Sorgen darüber bestimmen lasst, was ihr antworten sollt. Denn ich werde euch sprachfähig machen und euch mit einer solchen Weisheit ausstatten, dass keiner eurer Gegner in der Lage sein wird, euch zu widerstehen oder etwas gegen euch zu sagen. Ihr werdet selbst von euren Eltern und Geschwistern, euren Verwandten und euren Freunden ausgeliefert werden. Einige von euch werden sie umbringen. Ihr werdet von allen gehasst werden, weil ihr euch zu mir stellt. Dennoch wird kein einziges Haar auf eurem Kopf unbeachtet auf den Boden fallen. Durch eure Standhaftigkeit könnt ihr euer wahres Leben erhalten. Die Zerstörung Jerusalems. Wenn ihr mit eigenen Augen seht, wie Jerusalem von Truppen umzingelt wird, dann wisst ihr, dass ihre völlige Zerstörung kurz bevorsteht. Dann sollen die, die in der Provinz Judäa leben, ins Bergland fliehen und die, die mitten in der Stadt wohnen, aus ihr herausgehen und die, die im Umland wohnen, nicht in sie hineingehen. Das sind dann die Tage der Vergeltung, wenn sich alles genau erfüllt, was in Gottes Buch vorausgesagt worden ist. Zu beklagen sind die Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ihre Kleinkinder stillen, denn es wird eine furchtbare Not im ganzen Land herrschen und Gottes Strafe wird dieses Volk treffen. Die Erscheinung des Menschensohns. Die Einwohner des Landes werden von der Klinge des Schwertes niedergestreckt und unter alle Völker zerstreut werden. Die Stadt Jerusalem wird von den Angehörigen fremder Völker niedergetrampelt werden, bis die von Gott bestimmte Zeit der nichtjüdischen Völker zu ihrem Ende kommt. Dann wird es Wunderzeichen geben an der Sonne und am Mond und an den Sternen. Auf der Erde werden die Nationen nicht mehr aus- noch einwissen wegen der urgewaltigen Stürme und wegen des Aufbrausens des Meeres. Die Menschen werden schier vergehen vor Angst in Erwartung der Dinge, die über den ganzen Erdball kommen werden. Ja, die Grundkräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Dann werden sie alle den mächtigen Menschensohn sehen. Er wird in einer Wolke erscheinen, in großer Vollmacht und im Lichtglanz Gottes. Wenn sich all dies anbahnt, dann schaut auf und hebt eure Köpfe hoch. Denn dann ist die Zeit eurer endgültigen Befreiung nahe herbeigekommen. Aus Psalm 119, die Verse 49 bis 64 aus der Übersetzung Das Buch. Denke doch an deine Zusage an deinen Diener, durch die du mir Hoffnung gegeben hast. Das war mein Trost in meinem Leid. Ja, deine Zusage hält mich am Leben. Überhebliche Menschen verhöhnen mich über alle Maßen, doch von deinem Gesetz bin ich nicht abgewichen. Ich habe schon immer an deine Urteile gedacht, Herr, und darin meinen Trost gefunden. Empörung hat mich ergriffen wegen der Gottesfeinde, die dein Gesetz hinter sich lassen. Deine Gebote waren für mich wie Musik, selbst in dem Haus, in dem ich nur zur Gast war. In der Nacht dachte ich an deinen Namen, Herr, und habe auf dein Gesetz geachtet. Das wurde mir geschenkt, denn ich habe deine Anweisungen befolgt. Mein Lebensinhalt, Herr, so sagte ich, ist es, dein Wort zu bewahren. Von ganzem Herzen streckte ich mich danach aus, dir nahe zu sein. Sei mir doch gütig, wie du es versprochen hast. Ich dachte über meine Wege nach und wandte meine Schritte zurück zu deinen Vorschriften. Schnell tat ich das, und ich zögerte nicht, deine Gebote zu beachten. Die Fangstricke der Gottesfeinde haben sich um mich geschlungen, doch dein Gesetz habe ich nicht vergessen. In der Mitte der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für deine Urteile voller Gerechtigkeit. Ich bin ein Freund all derer, die dir mit Ehrfurcht begegnen und deine Anweisungen befolgen. Von deiner Güte, Herr, ist die Erde erfüllt. Unterrichte mich in deinen Vorschriften. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche 16 die Verse 1 bis 3. Wir können unsere Gedanken sammeln, die rechte Antwort aber schenkt der Herr. Der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen.